Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es ist eine Einzelfallstudie, die heute in den Medien einige Beachtung findet. Eine seltene Genmutation hat offenbar eine Frau davor bewahrt, an Alzheimer zu erkranken. Über die Hintergründe und die Frage, ob darin ein neuer Therapieansatz steckt, gleich mehr im Interview mit einem Demenzforscher. Außerdem hören Sie heute eine neue Ausgabe der Reihe Tolle Idee, was wurde daraus? Und am Ende der Sendung berichten wir über das Finale eines großen Biohacking-Wettbewerbs in Boston, bei dem die Entwicklung eines DNA-Tests ausgezeichnet wurde, der schädliche Bakterien in Weinreben erkennt. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ein außergewöhnlicher Fall, den ein Forschungsteam in der aktuellen Ausgabe des Fachblatts Nature Medicine beschreibt. In einer Gruppe von Menschen in Kolumbien, die normalerweise, bedingt durch eine Erbgutveränderung, bis zum 50. Lebensjahr an Alzheimer erkranken, gibt es eine Frau, die erst mit 70 erste Symptome der Krankheit gezeigt hat. Offenbar wurde sie durch eine zweite, sehr seltene Mutation vor dem Ausbruch geschützt. Kurz vor der Sendung habe ich mit Christian Haß telefoniert. Er ist Alzheimer-Forscher an der LMU München und hat die Studie für uns eingeordnet. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob die Ergebnisse der Untersuchung Hoffnung auf einen neuen Ansatz in der Alzheimer-Therapie machen.
Also wenn überhaupt, dann ganz indirekt. Natürlich erwarten viele momentan, dass wir unbedingt neue Ansätze brauchen. Allerdings wäre ich nach den letzten Neuigkeiten von der Firma Biogen über ihren großen klinischen Versuch mit dem Aducanumab-Antikörper vorsichtig, weil der Antikörper letztendlich doch eventuell Effekte zeigt auf Gedächtnisstabilisierung. Das heißt, der Druck wäre gar nicht mehr so gewaltig, jetzt unbedingt auf Teufel komm raus, völlig neue Medikamente zu entwickeln. Jetzt würde ich erstmal vorschlagen, an den vorhandenen Medikamenten weiterarbeiten. Allerdings, diese neue Genmutation könnte uns natürlich völlig neue Mechanismen zeigen, wie man sich vor Alzheimer schützen kann oder wie die Natur auch den Gehirn vor Alzheimer schützen kann. Und das könnte indirekt wieder Hinweise geben für neue Ansätze. Das ist korrekt.
Lassen Sie uns das Ganze bezogen auf die aktuelle Studie in kleineren Schritten betrachten. In dieser Studie geht es ja um eine bestimmte Mutation, die bei einer Frau gefunden wurde, die eigentlich prädestiniert war für eine Alzheimer-Erkrankung. Mhm. Sie wurde aber über 70, ohne zu erkranken. Ja. Was ist das für eine Genveränderung und wie häufig tritt die auf?
Ja, also erstmal diese Genveränderung wurde gefunden in einer Kohorte von Patienten, die unter genetisch vererbten Alzheimer leiden. Das heißt, die kriegen normalerweise mit 100%iger Wahrscheinlichkeit Alzheimer. Und mit dieser bestimmten Mutation, die diese Familie da trägt, wäre zu erwarten gewesen, dass die Patientin etwa im Alter von 42 bis 44 spätestens massive Symptome der Erkrankung zeigt. Die Dame hat aber keinerlei Symptome zu dem Zeitpunkt gezeigt und auch erst später im hohen Alter nur sehr milde Symptome gezeigt. Das heißt, diese Genveränderung bewirkt offenbar einen Schutz vor Alzheimer. Und das ist natürlich schon mechanistisch sehr interessant, weil diese familiären Alzheimer-Mutationen, die mit Sicherheit zu Alzheimer führen, die zu überkommen durch einen Schutzfaktor, ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Das haben wir auch in T-Modellen und Zellkulturversuchen nie gesehen. Das ist enorm schwierig.
Das ist aber eine sehr seltene Genveränderung.
Das ist super selten natürlich, so in der Form, wohl erst einmal gefunden worden. Es gibt noch einen weiteren genetischen Schutzfaktor, der in der Familie auf Island gefunden wurde und später auch in Finnland. Der bewirkt auch, dass die Patienten geschützt werden, oder Menschen allgemein in dem Fall, geschützt werden vor Demenz im Allgemeinen. Und dieser Schutzfaktor bewirkt, dass der Giftstoff, der im Gehirn aufläuft von Patienten, in diesen Plaques, die alle die Alzheimer-Patienten zeigen, weniger produziert wird, und zwar ein Leben lang.
Wie verhindert denn offenbar diese jetzt gefundene Mutation das Einsetzen oder Fortschreiten von Alzheimer? Was ist da schon über den Mechanismus bekannt?
Da ist extrem wenig bekannt. Die Autoren spekulieren ein bisschen, dass dieser Schutzfaktor letztendlich die Verklumpung von Amyloid verhindert. Amyloid ist der Baustein der Plaques, die alle Alzheimer-Patienten zeigen. Ganz logisch ist es allerdings nicht unbedingt, da die Patientin nämlich einen extrem hohen Anhäufung von Plaques im Gehirn zeigt. Das kann man in lebendigen Patienten mit bildgebenden Verfahren nachvollziehen und das ist auch entsprechend dargestellt in der Arbeit. Also der Mechanismus selber ist mir nicht ganz klar. Eventuell hängt es damit zusammen, die Alzheimer-Erkrankung wird letztendlich ausgelöst durch eine Kaskade. Und in dieser Kaskade steht ganz oben das Amyloid selber, das die Plaques bildet. Aber diese Plaques bewirken eine zweite Pathologie. Das sind wiederum Verklumpungen, aber diesmal innerhalb von Nervenzellen, die wir Tangles nennen. Und diese Tangles, die scheint es weniger zu geben in der Patientin.
Können die Forschenden denn sicher sein, kann man sicher sein, dass dieser Effekt tatsächlich mit dieser jetzt gefundenen, sehr seltenen Mutation zusammenhängt? Oder könnten da auch noch andere Faktoren hereinspielen? Zum Beispiel auch andere Mutationen, die vielleicht gar nicht entdeckt wurden in dieser Studie?
Ja, also das kann man nicht 100% ausschließen. Also ich betrachte das als sehr unwahrscheinlich, weil die haben diese Genveränderung auf beiden Chromosomen gefunden des Menschen und exakt gleiche zweimal im selben Patienten. Die Chance ist dann schon extrem hoch, dass es korrekt ist, aber rein formal kann man nicht ganz ausschließen, dass noch in anderen Bereichen des Genoms kleine Veränderungen auftreten, die man mit den Methoden, die die Autoren angewandt haben, gar nicht sehen kann. Allerdings, was man dazu sagen sollte, das Gen nennt sich ApoE, das steht im direkten Zusammenhang mit Alzheimer. Wenn man jetzt eine Variante mit der kleinen Veränderung, die erhöht das Risiko für Alzheimer dramatisch. Und jetzt ist eine Variante gefunden, die erniedrigt das Risiko dramatisch. Also die Chance, dass es richtig ist, ist schon vorhanden, glaube ich.
Wenn wir jetzt den Kreis zum Anfang des Gesprächs schließen und nochmal auf die Therapieoptionen blicken, ließe sich die Schutzwirkung oder die offensichtliche Schutzwirkung, die diese Mutation vielleicht durch bestimmte Wirkstoffe oder Medikamente ja, nachahmen, sozusagen in eine gezielte Therapie umwandeln? Ist das denkbar?
Ja, so ganz so einfach ist es nicht. Die Autoren spekulieren ein bisschen, dass man dieses ApoE reduzieren könnte, gezielt im Menschen, zum Beispiel mit einem Antikörper. Das ist theoretisch machbar, aber ich würde da jetzt davor große Euphorie schon mal erstmal warnen und erstmal vorschlagen, doch die Mechanismen sich genau erstmal im Tiermodell und Zellkulturmodell anzuschauen. Das ist absolut machbar, benötigt ein bisschen mehr Zeit, aber ich würde sagen, so in einem Jahr so sollte man schon spätestens Bescheid wissen, was die Mutation da wirklich macht. Und basierend darauf würde ich dann überlegen, ob man neue Therapien dann vielleicht mal angehen kann. Aber ganz neu ist es natürlich auch nicht. An ApoE arbeiten sehr viele Wissenschaftler bereits und schauen, wie man ApoE so beeinflussen kann, dass es eher schützend wirkt auf dem Alzheimer-Gehirn als schädigend.
Der Demenzforscher Christian Haas mit Einordnungen zu einer aktuellen Studie, die nahelegt, dass eine spezielle Mutation vor Alzheimer schützt.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
In Zeiten des Klimawandels wird in vielen Ländern der Welt über neue Reaktorkonzepte nachgedacht. In den USA gibt es Dutzende Start-ups, sogar Bill Gates ist mit seinem Unternehmen TerraPower dabei. Auch in der EU wird die Entwicklung neuer Reaktortypen gefördert. Selbst im nicht gerade kernenergiefreundlichen Deutschland haben einige Forschende nicht aufgegeben. Ein Team entwickelt in internationaler Kooperation derzeit ein neues Konzept, das Dual-Fluid-Reaktor genannt wird. Der soll wirtschaftlich sein, sicher, umweltfreundlich und weniger langlebigen Atommüll produzieren. 2013 wurde das Konzept veröffentlicht. Was mittlerweile daraus geworden ist, hat Dagmar Röhrlich recherchiert.
Der Dual-Fluid-Reaktor ist ein von uns entwickelter, patentierter Flüssigkernreaktor mit flüssigem Brennstoff.
Daniel Weißbach trinkt einen Kaffee, während draußen ein Gewitterregen niederprasselt. Obwohl in Deutschland bald das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet werden wird, forscht er an einem neuen Reaktorkonzept, und zwar am Institut für Festkörperkernphysik, einer gemeinnützigen GmbH in Berlin.
Der Reaktor ist vorgesehen, bei etwa ca. 1000 Grad Celsius zu arbeiten, Betriebstemperatur.
Die Versprechen der Erfinder? Sicher soll er sein, klimaneutral, von hohem Wirkungsgrad und sehr kompakt. Es geht um den Dual-Fluid-Reaktor.
Dual bezieht sich hier auf den Zustand im Kern, dass hier zwei Flüssigkeiten vorliegen.
Da ist einmal das Kühlmittel, flüssiges Blei. Das soll in dem etwa 3 Meter großen Reaktorkern eine Art Bad bilden, in dem ungefähr armdicke Röhren stehen. In ihnen zirkulieren die Kernbrennstoffe, also Uran, Plutonium oder Thoriumsalze, und zwar gelöst in flüssigem Salz oder Metall.
Das Blei umspült im Kern die geschlossenen Röhren, die mit dem Brennstoff ja versehen sind. Und das Blei kommt dadurch nie mit dem Brennstoff in Kontakt.
Das flüssige Blei kann nicht nur große Mengen an Wärme abführen, es schirmt auch die radioaktive Strahlung ab und wird dabei selbst so gut wie nicht aktiviert, sprich radioaktiv. Die Betriebstemperatur des Reaktors liegt bei 1000 Grad Celsius, erzeugt durch die Zerfallswärme in den Brennstoffröhren. Das flüssige Blei liefert dann über Wärmetauscher außerhalb des Reaktors den Dampf für die Turbinen, die Strom produzieren, oder auch Prozesswärme für die Wasserstoffgewinnung mittels Hochtemperaturelektrolyse. Doch der Teufel steckt im Detail, wie man am Oak Ridge National Laboratory im US-Bundesstaat Tennessee erfahren musste. Bereits in den 1950er Jahren forschte man dort an Flüssigsalzreaktoren. Als die Wissenschaftler dann 1969 eine Testanlage demontierten, stellten sie entsetzt fest, wie sehr das heiße radioaktive Salz die Teile des Reaktors korrodiert hatte, durch die es geströmt war. Obwohl das Konzept damals für untauglich befunden wurde, gab es seitdem immer wieder Versuche, die Idee wiederzubeleben. Bislang ohne Erfolg. Der Dual-Fluid-Reaktor soll das jetzt ändern, wenn es nach dem Willen seiner Entwickler geht. Denn dieses neue Konzept vermeide die Schwächen der konventionellen Flüssigsalzreaktoren. Die Korrosionsprobleme von damals sollen durch spezielle Legierungen und Siliziumkarbid verhindert werden, die hohen Temperaturen und Salzkorrosion standhalten.
In der Vergangenheit war lange bekannt, dass es Materialien gibt, die diesem standhalten. Man konnte sie bei weitem nicht wirtschaftlich in der Menge und auch nicht immer in der Qualität fertigen.
Heute sei das anders, betonen die Kernenergieforscher. Außerdem sei der Dual-Fluid-Reaktor inhärent sicher, also aufgrund der Naturgesetze gegen Kernschmelzen gefeit.
Der Reaktor ist so ausgelegt, dass ein Durchschmelzen ja gar nicht möglich ist. Die Konfiguration ist ja bereits auf flüssigen Brennstoff ausgelegt.
Außerdem werde eine Schmelzsicherung eingebaut. Wird eine kritische Temperatur überschritten, schmilzt ein Stopfen und die gesamte Flüssigkeit läuft in Auffanggefäße in unterirdische Bunker. Diese Behälter sind so groß, dass sich die Flüssigkeit verteilt und erstarrt, ohne dass die Kettenreaktion der Kernspaltung unkontrolliert weiterlaufen kann.
Das ist also ein Runaway-Design, wo also selbst wenn Panik ausbrechen sollte und alle den Hammer fallen lassen, der Reaktor selbsttätig einfach durch Naturgesetze in sicheren Zustand fährt.
Die Forscher vom Institut für Festkörperkernphysik kämpfen für ihre Idee, auch vor Gericht. Als ihr Reaktorkonzept 2013 vom Publikum für den Green Tech Award nominiert, von dessen Jury jedoch nachträglich ausgeschlossen worden war, unter anderem wegen einer fehlenden Technikfolgenabschätzung durch anerkannte Experten, klagten die Wissenschaftler dagegen. Das Berliner Kammergericht gab ihnen recht. Ihr Projekt hätte nicht aus dem Rennen geworfen werden dürfen. Ein weiterer Erfolg war das internationale Patent auf das Reaktordesign, das 2013 erteilt wurde. Doch ein Patent bedeutet nicht, dass am Ende auch alles tatsächlich wie geplant funktionieren würde. Dennoch steht alles nur auf dem Papier. Edwin Lyman von der US-Organisation Union of Concerned Scientists ist alles andere als überzeugt von der Idee.
Wir wissen so wenig über Flüssigsalzreaktoren. Und dazu zählt auch der Dual-Fluid-Reaktor. Es gibt so gut wie keine Betriebserfahrung und damit viele mögliche Komplikationen und Probleme bei der Sicherheit. Es ist schwierig, das alles seriös abzuschätzen. Für mich sind solche Konzepte reine Fantasie.
Für belastbare Aussagen zur Tauglichkeit des Konzepts müssten Investoren gefunden werden, die bereit sind, Milliarden aufzubringen für eine seriöse Machbarkeitsstudie samt Testanlage. Solange die nicht in Sicht sind, bleibt den Entwicklern des Dual-Fluid-Reaktors im Grunde eines: Werbung machen über die Webseite oder ein YouTube-Video.
Hello, I'm Daniel.
I'm Nico. We would like to introduce the Dual-Fluid Reactor, a new concept for a fast reactor.
Manche Laien mögen sie damit überzeugen. Für Experten wären belastbare Daten sehr viel wichtiger.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Die nächste Ausgabe der tollen Idee gibt's in 2 Wochen. Beim iGEM-Wettbewerb in Boston treten Teams von Studierenden mit Forschungsprojekten aus der synthetischen Biologie gegeneinander an. In diesem Jahr gab es mehr als 3000 Teilnehmende aus aller Welt, die 4 Tage lang ihre Entwicklung präsentiert haben. 3 Teams aus Deutschland haben wir letzte Woche vorgestellt. Das Team Marburg mit Flugbenzin aus Cyanobakterien, das Team Düsseldorf mit einer Produktion von Milchproteinen ohne Kühe und das Team Aachen mit einem magnetischen Plastikfänger. Seit gestern Abend steht fest, welche Projekte gewonnen haben. Michael Lange hat das Finale in den USA im Internet für uns verfolgt und ist jetzt bei mir im Studio. Michael, zuerst die wichtigste Frage: Wer hat den iGEM-Wettbewerb 2019 denn gewonnen?
Die Teams, die wir beobachtet haben, leider nicht. Die Teams aus Düsseldorf und Aachen haben zwar eine Goldmedaille gewonnen, das ist aber in etwa so wie eine Ehrenurkunde, also gut gemacht. Das beste Drittel bekommt eine solche Goldmedaille, also auch dazu Glückwunsch. Eine Silbermedaille gab es für das Team aus Marburg. Die Hauptgewinne gingen bei den jüngeren Studierenden an zwei Teams aus China, einmal aus der Volksrepublik China und einmal aus Taiwan. Und der ganz große Preis für die Studenten mit Bachelorabschluss, das sind die Overgraduates, der Preis ging an Studierende der École Polytechnique Fédérale de Lausanne und die haben einen DNA-Schnelltest für verschiedene Krankheitserreger beim Wein herausgebracht und untersucht und dann auch im Projekt demonstrieren können.
Welche Pflanzenkrankheiten lassen sich denn mit diesem Test genau nachweisen?
Ja, es geht um zwei verbreitete Rebenkrankheiten, die werden beide von Phytoplasmen verursacht. Das sind Bakterien ohne Zellwand, die sich nur geringfügig unterscheiden. Und auch bei den Symptomen sehen die relativ ähnlich aus. Das ist einmal die Flavescence dorée, die goldgelbe Vergilbung der Reben, und einmal Bois noir, die Schwarzholzkrankheit. Beide sind bei Winzern bekannt, aber sie sind nicht so leicht zu unterscheiden. Und es ist wichtig, sie zu unterscheiden, da sie sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Die eine Krankheit, die Flavescence dorée, ist sehr infektiös. Da muss der Winzer sofort einschreiten. Er muss die vernichten oder sehr starke Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und bei der Schwarzholzkrankheit ist das nicht notwendig. Er braucht also eine schnelle Information. Und das liefert der Schnelltest von den Studenten aus Lausanne.
Das heißt, es gab bisher kein Testverfahren, das diese beiden Pflanzenkrankheiten sicher unterscheiden konnte?
Doch, es war möglich. Die beiden Krankheiten unterscheiden sich in der DNA des Erregers. Das konnte man auch bisher schon untersuchen. Das war aber nicht so leicht. Der Winzer musste die Proben an ein Labor schicken und er musste bezahlen und er musste warten. Und jetzt gibt es einen Schnelltest und der soll so einfach sein, dass der Winzer den selbst in der Küche machen kann, versprechen die Studierenden. Und das wäre natürlich ein Fortschritt. Dann hat er ganz schnell eine Entscheidung, ich muss jetzt handeln oder ich muss jetzt nicht handeln. Und dieser Ansatz des Selbermachens, der entspricht ja auch der Ideologie des iGEM-Wettbewerbs, von diesem Studierendenwettbewerb.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen zur Ideologie hinter diesem iGEM-Wettbewerb gesagt, eben dieser Do-it-yourself-Gedanke. Für was steht der Wettbewerb denn noch? Was ist typisch für ihn?
Ja, das ist tatsächlich das Wichtigste, dass die Professoren außen vor bleiben. Die Studierenden machen ihre Projekte selbst, die müssen selbst Geld einwerben, die müssen selbst Öffentlichkeitsarbeit machen, alles do it yourself. Und das Zweite ist, es soll tatsächlich um synthetische Biologie gehen, das heißt eine Verbindung von Gentechnik, Nanotechnik und Bioinformatik. Und das klingt schon sehr anspruchsvoll, aber dieser Wettbewerb hat gezeigt, dass auch Studierende und das auch schon in den ersten Semestern das auf die Reihe bekommen und in diesem Wettbewerb tatsächlich miteinander konkurrieren. Das ging schon 2003 los. Zuerst war das nur ein kleines Praktikum an der Elite-Universität MIT in Boston.
Sie haben den Wettbewerb schon über einige Jahre verfolgt, das haben Sie gerade gesagt. Wie hat er sich in den letzten Jahren bis heute weiterentwickelt?
Ja, die Zahl der Teilnehmer, die ist sehr schnell angewachsen. 2009 war ich da in Boston, da waren es etwa 100 Teams mit etwa 1000 Studierenden, die sich da getroffen haben. Inzwischen sind es über 3000 Studierende, die sich da treffen in über 300 Teams. Das kann nicht mehr am MIT stattfinden, das ist aus allen Nähten geplatzt. Das findet inzwischen in einem Konferenzzentrum in Boston statt. Aber die Stimmung, die ist immer noch ähnlich. Bunte T-Shirts, lautstarke Unterstützung und ein richtiges Studenten-Happening, ganz anders als bei einer üblichen Wissenschaftlerkonferenz. Ja, und diese Veranstaltung heißt auch Jamboree, wie das große Pfadfindertreffen in den USA. Und da treffen sich alle möglichen Leute auch aus der Biotechnologie. Headhunter wurden gesichtet und das ist natürlich für die Studierenden besonders interessant. Die suchen da nach ihren neuen Stars für die Biotechnologie. Das FBI ist auch dort, denn man muss ja aufpassen, ja, was die Biohacker da so alles veranstalten. Und die haben das Ganze dann vielleicht ein wenig versuchen, das Ganze unter Kontrolle zu behalten.
Michael Lange über den Biohacking-Wettbewerb iGEM, der gestern in Boston zu Ende gegangen ist. Vielen Dank für die Informationen. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit meinem Kollegen Michael Stang.
1977 war die NASA-Raumsonde Voyager 2 gestartet, um das äußere Planetensystem zu erkunden. Am 5. November 2018 hatte sie die sogenannte Heliosphäre verlassen und war damit in den interstellaren Raum vorgedrungen. Die dabei erhobenen Daten haben 5 internationale Forschungsteams nun ausgewertet und präsentieren sie im Fachblatt Nature Astronomy. Demnach scheint die Außengrenze des Sonnensystems ein erstaunlich schmaler Bereich zu sein, denn die Sonde hat die Grenze der Heliosphäre in nur einem Tag passiert.
Prognosen gehen von einem gewaltigen Meeresspiegelanstieg im Zuge des Klimawandels aus.
Ein internationales Forschungsteam hat erstmals berechnet, wie stark der Meeresspiegel steigen wird, sollten die im Pariser Klimaabkommen formulierten Ziele erreicht werden. Demnach würden allein die zwischen 2016 bis 2030 emittierten Treibhausgase den Meeresspiegel bis zum Jahr 2300 um 20 Zentimeter ansteigen lassen, sollten die Regierungen ihre Selbstverpflichtungen nicht noch einmal deutlich nachbessern, heißt es im Fachblatt PNAS.
Auch Vögel können komplexe Gesellschaften bilden.
In der Wissenschaft waren mehrschichtige Gesellschaften bisher nur bei Säugetieren mit großem Gehirn beschrieben worden, etwa bei Menschen, Elefanten, Giraffen oder Delfinen. Ein Verhaltensbiologie-Team in Konstanz hat nun erstmals eine mehrschichtige Gesellschaftsform auch bei Vögeln mit kleinem Gehirn beobachtet. Im Fachblatt Current Biology notieren die Forschenden, dass Geier-Perlhühner den Überblick über soziale Vereinigungen mit Hunderten anderer Individuen behalten können, also Familienstrukturen oder Partnerschaften erkennen.
Auf der internationalen Raumstation gibt es jetzt Rotwein.
Gestern haben 12 Flaschen mit französischem Rotwein die ISS sicher erreicht. Der Wein soll jedoch nicht verköstigt, sondern im Auftrag der luxemburgischen Firma Space Cargo Unlimited zu Forschungszwecken untersucht werden. Nach Angaben des Konzerns soll der Wein dort ein Jahr verbleiben, damit Forschende anschließend die Auswirkungen von Schwerelosigkeit und kosmischer Strahlung auf den Alterungsprozess des Weines untersuchen können.
2 Pflanzenfresser erhalten die Diversität.
Ein Team der Sao Paulo State University hat für eine Studie ausgerechnet, wie sich die Biodiversität verändern würde, sollten die beiden größten heimischen Pflanzenfresser Brasiliens aussterben. Das zu den Nabelschweinen gehörende Weißbart-Pekari sowie der Flachland-Tapir. Wie die Forschenden im British Ecology Society's Journal of Ecology schreiben, würde die Diversität der Wälder erheblich leiden, da beide Tierarten für die Ausbreitung vieler Pflanzenarten verantwortlich sind.
Forschende warnen vor einem globalen Klimanotfall.
Mehr als 11.000 Forschende aus über 150 Ländern warnen in einer gemeinsamen Erklärung vor einem weltweiten Klimanotfall. Wenn sich das menschliche Verhalten, das zu Treibhausgasemissionen und anderen den Klimawandel begünstigenden Faktoren führt, nicht grundlegend und anhaltend verändere, sei ein Zitat unsägliches menschliches Leid nicht mehr zu verhindern, heißt es in der heute veröffentlichten Erklärung.
Nanostäbchen verhalten sich wie Blumen.
Ein Team der Universität von Kalifornien in Los Angeles hat Nanostäbchen aus einem neuartigen Polymer entwickelt, die sich ähnlich wie Sonnenblumen verhalten. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Nanotechnology schreiben, richten sich die rund 1 Zentimeter langen Stäbchen ähnlich wie ihre biologischen Vorbilder nach einem Lichtstrahl aus. Das Sunbot genannte System nimmt Licht auf und wandelt es in Wärme um. Durch die hohe Temperatur zieht sich die lichtzugewandte Seite des Stäbchens zusammen, sodass es sich zum Licht hinbewegt. Das neue Material könnte bei Solarsystemen, smarten Fenstern, medizinischen Operationen oder Solarsegeln in der Raumfahrt zum Einsatz kommen, hoffen die Studienautoren.
Sternzeit, 5. November. Schülerforschung am Cosmic Day. Kinder und Jugendliche kommen während ihrer Schulzeit nur selten mit aktueller Wissenschaft in Berührung. Um das zu ändern, laden morgen viele Teilchenforschungsinstitute weltweit zum International Cosmic Day ein, dem internationalen kosmischen Tag. Der Name ist ein Wortspiel, denn es geht vor allem um Cosmic Rays, um kosmische Strahlung. Zum 8. Mal kommen Schülergruppen an verschiedenen Forschungszentren zusammen, um sich mit den energiereichen Teilchen zu beschäftigen. In Deutschland etwa an der TU Dresden. Die kosmische Strahlung liefert wichtige Informationen über die Objekte im All. Manche Teilchen haben eine höhere Energie als die Partikel in den größten Beschleunigern auf der Erde. Im Weltall sind explodierende Sterne, Neutronensterne mit starken Magnetfeldern und die Umgebung schwarzer Löcher starke Quellen der energiereichen Teilchen. Ständig treffen Myriaden solcher Partikel die Erdatmosphäre. Dort entstehen bei der Kollision mit einem anderen Teilchen große Mengen neuer Partikel. Es kommt zu regelrechten Teilchenlawinen. Fachleute sprechen von Luftschauern. Allerdings erreicht nur ein geringer Anteil die Erdoberfläche. Die Schüler messen die Teilchenschauer, analysieren die Daten und präsentieren ihre Ergebnisse. Der Cosmic Day soll weit über den Tag hinaus wirken. Die Organisatoren, hierzulande das deutsche Elektronensynchrotron DESY in Hamburg und Zeuthen und das Netzwerk Teilchenwelt, stellen Schulen auch Instrumente für längere Messreihen zur Verfügung.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die nationale Wasserstoffstrategie. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams.